Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Samstag für Samstag erkunden wir für Sie die faszinierendsten Schatzkammern der Historie unseres Landes. Und heute haben wir ein sehr spezielles Kapitel im Blick, und zwar handelt es sich hier um ein Stück auch Geschichte der humanitären Schweiz, der diplomatischen Schweiz. Und zwar, so viel darf ich verraten, befinden wir uns gewissermaßen im Epizentrum der schweizerischen Politik in Bern und im Bundeshaus. Aber jetzt übergebe ich an den Historiker, an Professor Christoph Mörgeli. Ja, was ist das Thema der heutigen Sendung und was hat das zu tun natürlich mit der Persönlichkeit, die hier im Hintergrund abgebildet ist?
Grüezi miteinander. Wir möchten erinnern an Karl Lutz. Karl Lutz war eine diplomatische Persönlichkeit, gar nicht in den hohen und höchsten Chargen der Diplomatie, aber er hat sich in absolute Höhen hochgeschwungen durch eine Leistung, über die wir dann sprechen werden. Der Ort, wo wir uns befinden, ist in der Tat im Bundeshaus West, dem ältesten Gebäude dieser Bundeshausüberbauung hier in Bern, im zweiten Stock, in den Räumlichkeiten des Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Und diesen Saal hat Bundesrat Ignazio Cassis, der Chef des Departements, im Jahr 2018 eingeweiht als Saal Karl Lutz, also in Erinnerung an diese außergewöhnliche Persönlichkeit Karl Lutz.
Ja, eben der Karl Lutz, ein Name, der jetzt ja nicht mehr so landläufig bekannt ist in der Schweiz, aber wenn man zum Beispiel im Internet, auch in den Lexiken nachschlägt, eine unglaubliche Lebensleistung. Ja, erzähl mal, wer war Karl Lutz, wann hat er gelebt und was ist der Kernpunkt seines Wirkens?
Diese Lebensleistung war ihm tatsächlich nicht an der Wiege gesungen. Er ist in Walzenhausen, Appenzell-Ausserrhoden, geboren. 1895. Er war das zweitjüngste Kind von 10 Kindern eines Steinhändlers. Er hat sogar Steine fürs Bundeshaus, sagt man, für diesen Bau verkaufen können. Der Vater ist aber sehr früh verstorben und die Mutter stand dann da mit diesen vielen Kindern. Die Familie war methodistisch, also religiös, pietistisch. Das hat sich dann auch eigentlich gezeigt in seiner Leistung, wie wir sehen werden. Er konnte nicht studieren, das Geld war nicht da, er hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ist aber schon als junger Mann nach Amerika verschwunden, um gewissermaßen sein Glück zu machen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg 1913 ging er in die USA, hat da mit wechselndem Glück versucht, sich durchzuschlagen und kam dann in den diplomatischen Dienst nach einer gewissen Ausbildung, hat auch noch eine Universitätsausbildung absolviert und ist in Gesandtschaften tätig, zuerst in Washington, dann in Philadelphia und schließlich in St. Louis, wo er auch seine Frau, die aus der Schweiz stammte, eine Emmentalerin, die spätere Gertrud Lutz, kennengelernt hat.
Und der Karl Lutz, wann hat sozusagen das begonnen oder was waren da die wesentlichen Wegmarken, wenn wir eben das anschauen, wofür er dann berühmt geworden ist? Wann ist sozusagen dieser Karl Lutz etwas ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit getreten gewissermaßen?
Ich glaube, ganz wichtig ist für Karl Lutz und seine Frau der Aufenthalt in Jaffa, heute Tel Aviv. Da ist er hingekommen auf die Schweizer Gesandtschaft, hat übrigens da ab 1935 auch deutsche Interessen vertreten. Das sollte ihm nachher auch helfen, dass er einen gewissen Draht zu den deutschen Stellen hatte. Vor allem aber hat das Ehepaar Lutz gesehen, dass da fürchterliche Dinge sich abspielen in diesem Palästina, dass eben die Araber und die Juden aufeinander losgehen. Sie sollen sogar Tötungen zugeschaut haben aus dem Fenster, wie man sich da massakrierte. Und das hat sicher die beiden Lutz-Ehepaare aufgewühlt und sie haben entsprechend dann gemerkt, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, vor allem auch, wie man mit den Juden umspringt, selbst da in Palästina.
Und die eigentliche Bedeutung des Karl Lutz hat dann zu tun mit der Beschäftigung natürlich mit dem Judentum, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg. Können wir über das sprechen, was da genau dann der wesentliche Punkt, das Entscheidende war?
Karl Lutz kommt dann für kurze Zeit nach Berlin, 1940, da ist der Krieg bereits in vollem Gang, und 1942 kommt er als Vizekonsul an die Schweizer Gesandtschaft nach Budapest, nach Ungarn. Da ist auch eine autoritäre Regierung von Admiral Horthy, diesem sogenannten Reichsverweser, und die Juden haben schon da nichts zu lachen. Also sie werden auch in gewisser Weise diskriminiert, aber sie werden noch nicht verfolgt und auch nicht umgebracht in dem Sinne. Das ändert sich dann 1944 zu Beginn. Es gibt eine Revolution, einen Putsch der Pfeilkreuzler, der ungarischen Nazis. Die haben sich der Macht dann bemächtigt und zusammen mit den Nazis sich als Plan vorgestellt, dass man jetzt auch in Ungarn die Juden vernichtet. Das sind etwa 750.000. Adolf Eichmann hat sich da ans Werk gemacht und man muss sagen, dass weit über 400.000 ungarische Juden umgebracht wurden, dann vornehmlich im KZ in Auschwitz. Aber eben zum Glück nicht alle, und da kommt Karl Lutz ins Spiel.
Ja, das musst du erzählen. Wie ist das genau passiert? Wie ist überhaupt der Karl Lutz in die Situation gekommen, da etwas bewirken zu können als Schweizer, als Vertreter eines neutralen Staates, der ja nicht Kriegsteilnehmer war? Was hat er da genau gemacht?
In zähen Verhandlungen, vor allem eben mit den Nazis, auch mit Eichmann direkt, aber auch mit anderen Stellen des Auswärtigen Amtes, unter Mithilfe auch seines Gesandten, das darf man auch sagen, Maximilian Jäger hat ihn da unterstützt als Schweizer, ebenfalls ein IKRK-Delegierter, und Raoul Wallberg, der grosse schwedische Diplomat, hat ebenfalls eine Rolle gespielt, nämlich in dem Sinn, dass jetzt der Schweiz es möglich wurde, gewissermaßen Transitpässe oder Weiterreisemöglichkeiten für ungarische Juden nach Palästina auszustellen. Mit Schweizer Stempel von der Gesandtschaft. Abgemacht waren 7.800 Pässe, und Lutz hat natürlich gemerkt, es geht hier um Leben und Tod, und er hat das möglichst großzügig ausgeweitet. Er hat gesagt, diese Pässe gelten für ganze Familien, und damit konnte er natürlich entsprechend mehr Leute retten. Und ein weiterer Trick von ihm, er hat immer wieder neu nummeriert nach 7.800, sodass man ihm nicht auf die Schliche kommen sollte. Er wurde dabei nicht nur von seiner Frau unterstützt, sondern auch von der Gesandtschaft, muss man sagen. Es gibt andere Menschen, an die ebenfalls erinnert wird, die ihm dabei geholfen haben. Aber es war doch im Wesentlichen sein Werk, seine Inspiration, dass er hier, früher sprach man von 62.000 Juden, retten konnte. Die Zahl ist wahrscheinlich sehr hoch gegriffen, aber es geht um Zehntausende von Juden, denen er das Überleben ermöglichte zwischen 1944 und 1945.
Aber es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, die so ja wirklich nicht landläufig eigentlich bekannt ist. Hat der Karl Lutz berichtet über diese Gespräche, über diese Verhandlungen? Ich meine, er saß am Tisch, du hast es gesagt, mit dem Adolf Eichmann. Der Adolf Eichmann, der ja als einer der Hauptorganisatoren des Völkermords galt, der war der, der die ganze Logistik, diese Züge des Schreckens sozusagen geplant hat. Aufs Fürchterlichste ist ja dann auch in Israel vor Gericht gestellt worden, 1960, der berühmte Prozess, über den dann Hannah Arendt berichtet hat in dieser Artikelserie im New Yorker. Ja, ist da etwas gewissermaßen augenzeugenschaftlich von Karl Lutz überliefert worden? Weiß man da etwas, wie er diese Gespräche erlebt hat? Nur schon die Tatsache, dass er überhaupt Erfolg haben konnte, dass das überhaupt möglich war, dass die Nazis nicht gesagt haben, ihr könnt uns in die Schuhe blasen, wir wollen eigentlich möglichst viele Juden umbringen. Was ist da an Details bekannt geworden?
Er wusste natürlich, dass man auch mit dem Teufel verhandeln muss in einer solchen Situation, um das Beste herauszuholen für möglichst viele Menschen. Und das hat er gemacht. Nicht allein, wie gesagt, das muss man immer wieder betonen, aber er war der führende Kopf und er hat wirklich direkt verhandelt. Alles beschrieben hat er zweifellos nicht, auch später nicht, aber es gibt fürchterliche Berichte von ihm. Man kann sich das direkt vorstellen, wie man ihm da doch halb auf die Schliche kam und er dann sagen musste, welcher Pass jetzt wirklich gültig ist, welcher möglicherweise gefälscht oder etwas zu großzügig ausgelegt ist. Und da standen dann sehr, sehr viele Juden in der Kälte. Und diese Arbeit hat ihn natürlich enorm belastet und hat wahrscheinlich auch Leben gekostet.
Ja, und das Unglaubliche ist ja, er hat ja offensichtlich gesehen, was hier läuft. Also er hat gemerkt, dass da sind jüdische Familien in Ungarn, in Budapest, eine große jüdische Gemeinschaft, und die werden gezielt deportiert, um sie dort umzubringen. Also er muss das ja gesehen haben zu einem Zeitpunkt, als der Zweite Weltkrieg noch lief. Wie hat er das eigentlich in die Schweiz, in die Öffentlichkeit gebracht? Allein das Faktum dieser Grauenhaftigkeit, dieser Völkermördertat.
Es war damals nicht möglich, die Schweizer zu informieren oder aufzurütteln in dem Sinne. Das hätte auch eine Zensur gar nicht zugelassen. Er hat sicher auch nicht jedes Detail gekannt von diesem Auschwitz. Das wäre zu viel verlangt. Aber er hat sich ungefähr vorstellen können, was da abläuft. Da gab es natürlich auch entsprechende Schreckensberichte. Was hat er gemacht? In einem sogenannten Glashaus hat er 3000 Juden untergebracht, zeitweise, und sie so geschützt. Oder er hat 76 Häuser in Budapest für Juden gewinnen können. Mit den Schweden zusammen waren es dann ungefähr 100 Häuser, wo Juden überleben konnten und dann eben weiterreisten. Das alles erforderte natürlich enorme Anstrengungen. Aber dieser etwas scheue Mann, er hätte eigentlich Pfarrer werden wollen, aber er fand sich zu schüchtern. Der wuchs in dieser Situation über sich hinaus. Seine Frau hat 50 Menschen im Keller der Botschaft auch versteckt und ihnen das Überleben ermöglicht. Also es ist ganz unglaublich, was ein wortkarger Mensch, dieser Appenzeller, hat nicht sehr viel gesprochen, in dieser Situation, in dieser enormen Herausforderung humanitär geleistet hat.
Ja, ein Diplomat aus der zweiten Reihe, könnte man sagen. Das ist ja auch bemerkenswert.
Das ist eindeutig. Er ist nicht ein Spitzendiplomat. Man hat ihn aber da auch nicht wirklich behindert. Das muss man auch sagen. Vielleicht hat man etwas weggeschaut und gesagt, ich bin froh, dass er das macht. Diese Arbeit wäre mir zu gewagt. Und es kam dann auch nach dem Krieg, nach erfolgter Mission, die übrigens sehr schnell absolut anerkannt wurde, in Israel und auch in Ungarn. In der Schweiz ging das sehr, sehr viel länger. Es kam da zu unschönen Szenen, muss man sagen. Manches ist auch etwas übertrieben, wenn man die spätere Verfolgung von Lutz beurteilt, aber doch einigermaßen ein unschöner Dank des Vaterlandes.
Also bevor wir auf das noch zu sprechen kommen, die Frage, hat das eigentlich dann auch Verstimmungen gegeben mit den Deutschen? Also sind die Schweizer noch unter Druck gekommen, weil der Karl Lutz da geholfen hat, die Juden zu retten, was ja für die Deutschen, die ja in den Juden eine Art Weltfeind sehen wollten, zu einem Problem geworden ist? Gab es da diplomatische Verwerfungen im Zweiten Weltkrieg noch gegen die Schweiz?
Es gab nicht direkt Verwerfungen gegen die Schweiz, weil eben dann auch entsprechend gewisse SS-Stellen versuchten, durch die Wende des Kriegsglücks, als man sah, der Krieg ist verloren, einigermaßen die eigene Haut noch zu retten und sich da möglicherweise noch mit humanitären Verdiensten zu schmücken. Das gab es also durchaus auch, dass realistische Leute in dieser Vernichtungsmaschinerie sagten, ja, lassen wir die Letzten da noch überleben. Und das war vielleicht ein Glück für diese Menschen, aber auch für die Mission von Karl Lutz.
Also die Übeltäter, die sich dann noch zu Wohltätern umschminken wollten, am Schluss, als alles verloren war. Du hast diese Reaktionen in der Schweiz angesprochen. Was ist denn genau passiert dann nach dem Zweiten Weltkrieg, diese humanitäre Gewaltsleistung eines bescheidenen Diplomaten, kann man sagen, der gewissermaßen im Hintergrund gewirkt hat, eben nicht ein Gutmensch, der sich da auf dem roten Teppich inszeniert als überragende moralische Autorität, sondern eigentlich das Gute bewirkt, ohne dass man das merkt. Was ist dann genau in der Schweiz passiert? Also wo war der Undank oder was waren die Szenen, die du vorher angesprochen hast?
Karl Lutz kam dann in einer sechswöchigen Reise in die Schweiz zurück. Die Schweizer sollen zuerst gefragt haben, haben sie etwas zu verzollen, wie die Schweizer Beamten halt sind. Und er wurde dann sicher auch befragt. Es gab eine Untersuchung des Departements für auswärtige Angelegenheiten über die Rechtmäßigkeit dieser Schutzpassausstellung. Muss aber sagen, das war nicht ad personam gegen Karl Lutz gerichtet, sondern über die ganze Botschaft. Und man hat da auch ein gewisses Verständnis durchaus schon symbolisiert. Aber wirklich gewürdigt wurde die Tat damals nicht. Er hat auch nicht dann irgendwelche Beförderungen bekommen, sondern er ist zuerst in Bern gewesen. Dann kam er 1954 bis 1961 zur Pensionierung noch als Konsul nach Bregenz. Man hat ihm noch den Titel eines Generalkonsuls verliehen, ohne allerdings den Lohn zu erhöhen.
Verbitterung bei Karl Lutz?
Das muss man schon ein Stück weit sagen. Er hat sich verkannt gesehen, er war nicht zufrieden mit der Behandlung, wie er sie erfahren hat, weil vor allem eben natürlich auch im Ausland jetzt wirkliche Ehrungen eintrafen. Man hat Straßen nach ihm benannt, man hat Denkmäler errichtet für ihn, zum Beispiel früh natürlich in Israel, aber auch in Ungarn. Er wurde zu einem Gerechten der Völker erklärt. Er wurde Ehrenbürger von Walzenhausen, seinem Geburtsort. Man hat sich auch angestrengt, dass er einen Nobelpreis bekommt, einen Friedensnobelpreis. Das hat dann aber nicht geklappt. Und er hat dann seiner Stieftochter Agnes versprochen, dass sie sich bitte um sein Vermächtnis kümmern sollte. Sie hat ihm das wirklich auch in die Hand dann versprochen. Und so ist es dann auch gekommen, dass wirklich diese Agnes Hirschi sich sehr verdient gemacht hat um das Gedächtnis von Karl Lutz. Er hat sich dann ein zweites Mal verheiratet mit einer jüdischen Frau, mit der er zurückgereist ist, die er 1944 kennengelernt hat.
Publizistische Hinterlassenschaften für Leute, die sich jetzt weiter interessieren. Hat er Bücher geschrieben, Memoiren? Gibt es Aufsätze von ihm? Wie hast du dich informiert jetzt über das Leben, über das Wirken des Karl Lutz?
Es gibt schöne Biografien, die allerdings in den letzten Jahren erst entstanden sind. Es gibt Dokumentation, es gibt Filme. Heute ist eigentlich sein Leben sehr gut aufgearbeitet und das, was man genau weiß. Ein Wort gehört vielleicht auch seiner ersten Gattin, die nämlich erste Vizedirektorin wurde von UNICEF, auch eine große humanitäre Pionierin, vor allem was die Kinderarbeit betrifft. Und er selber ist dann 1975 doch recht vereinsamt und auch etwas verbittert verstorben.
Und der Karl Lutz, wenn man das vielleicht noch so oder andeuten würde, was wäre deiner Meinung nach angemessen, wie jetzt die Schweiz mit ihm umgehen sollte? Ich meine, wir haben jetzt hier diese Sall Karl Lutz, gäbe es noch weitere Gesten? Die Schweiz ist ja nicht bekannt dafür, dass sie Denkmäler errichtet, einen Personenkult, das ist ja bei uns nicht wirklich erwünscht. Müsste die Eidgenossenschaft noch etwas machen? Wäre da noch eine Art Bringschuld gegenüber dieser doch bedeutenden Persönlichkeit am Platz?
Im Zusammenhang mit dem bekannten Ludwig-Bericht über die Schweizer Flüchtlingspolitik wurde Karl Lutz ehrend erwähnt im Parlament. Das war eine erste gewisse Würdigung und spätere sollten dann folgen. 1995 hat Bundesrat Gotti ihn ebenfalls ehrend erwähnt und die Eidgenossenschaft hat ihn gewissermaßen rehabilitiert für den doch aber einigermaßen milden Tadel, den er erhalten hat, aber der natürlich auch unnötig war. Insofern steht sein Andenken heute makellos da und ein Höhepunkt dieses Gedenkens ist vielleicht dieser wichtige Sitzungssaal des Departements für auswärtige Angelegenheiten, wo vielleicht auch künftige oder heutige Diplomaten erinnert werden, wie man sich als Diplomat vielleicht in gewissen Situationen nicht an den Buchstaben des Gesetzes halten muss, sondern seinem Gewissen folgt, wie das Karl Lutz getan hat.
Und für dich persönlich, warum hast du dieses Kapitel ausgewählt? Für was steht, wofür steht Karl Lutz für dich in der schweizerischen Geschichte? Was ist das Spezifikum aus deiner Sicht bezüglich dieses Meilensteins?
die Schweiz steht ja nicht überall so ganz tadellos da, was ihre Flüchtlingspolitik betrifft. Im Zweiten Weltkrieg, das vielleicht mal so vorsichtig geäußert. Die Grenzschließung im August 1942 war natürlich für viele eine Katastrophe. Aber was Karl Lutz getan hat, ist vielleicht ein Stück weit ein Gegenbild. Er hat die größte Flüchtlingsrettungsaktion von Juden ins Werk gesetzt, umgesetzt und zum Erfolg gebracht, die es überhaupt gab im Laufe des Zweiten Weltkriegs.
Also man könnte hinzufügen, meine Damen und Herren, fast schon ein Aufruf von Steven Spielberg hier nach Schindlers Liste, noch einen Film über Karl Lutzens Liste zu machen, beziehungsweise über sein Wirken. Vielleicht schauen ja die Amerikaner diese Sendung an, könnten vielleicht noch eine englische Übersetzung nachreichen. Auf jeden Fall danken wir Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Im Hintergrund sehen Sie den bedeutenden Karl Lutz, eine überragende Figur der schweizerischen humanitären Diplomatie. Und das, was mich eigentlich am meisten hier beeindruckt, ist eben das Interessante, dass in der Schweiz eben nicht alles von oben herab geschehen muss, sondern dass eben auch Persönlichkeiten aus der zweiten Reihe, nicht da, die immer vorne stehen, dass die Unglaubliches bewirken können, gewissermaßen die heimlichen Champions der schweizerischen Außenpolitik. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch am nächsten Samstag wieder bei den Meilensteinen reinschauen. Wir überlegen uns ja jede Woche ein immer wieder interessantes Kapitel, und wir bereiten uns schon vor, um Sie auch in der nächsten Woche zu faszinieren und vielleicht auch zu begeistern. Bis dann, eine schöne Zeit.